D-Radio Wissen. Update.
Seit Monaten schon wird darum gerungen, wie die Krise in der Ukraine gelöst werden kann. Heute haben sich die ukrainische Regierung und die Separatisten tatsächlich auf eine Waffenruhe in der Ostukraine geeinigt. Das ist unser Thema im Update, heute mit Ann-Kathrin Horn.
Update.
Heute hatten sich Vertreter der Ukraine und der Separatisten im weißrussischen Minsk getroffen. Und am Nachmittag kam von beiden Seiten die Bestätigung, es soll eine Waffenruhe geben, ab heute. Sie soll für die Region Donbass gelten, also einen großen Teil der Ostukraine, einschließlich der umkämpften Städte Donetsk, Lugansk und Mariupol. In Mariupol hatte es heute Nacht und heute früh heftige Kämpfe gegeben. Die Separatisten hatten versucht, die Stadt zu erobern. Es ist oft so, dass beide Seiten vor einer Waffenruhe nochmal versuchen, möglichst viel Land zu gewinnen. Jetzt ist sie also von beiden Seiten unterschrieben, die Waffenruhe. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat gerade erklärt, welche Bedingungen damit einhergehen.
Wir erwarten in der ganz nahen Zukunft die Freilassung der Geiseln, sehr wahrscheinlich schon morgen. Und wir sind bereit, unsererseits bedeutende Schritte zu unternehmen, einschließlich der Dezentralisierung der politischen Macht, einschließlich eines Sonderstatus für verschiedene bestimmte Bezirke der Region Donetsk und Lugansk, inklusive einer Amnestie.
Der Rest der Welt ist noch skeptisch. Bundeskanzlerin Angela Merkel will erst mal abwarten.
Der Waffenstillstand ist ja nicht mit seinem Beschluss ein Waffenstillstand, sondern dann müssen viele weitere Prozesse folgen. Es muss geguckt werden, gilt dieser Waffenstillstand? Es muss geguckt werden, ziehen sich russische Truppen, so sie da sind, zurück? Gibt es Pufferzonen und Ähnliches?
Die Ukraine war auch eines der Hauptthemen beim NATO-Gipfel in Wales, der heute zu Ende gegangen ist. Vor allem will die NATO Russland signalisieren, wir schützen unsere Mitgliedstaaten. Der britische Premier David Cameron hatte es so formuliert.
Während Russland illegal in die Ukraine marschiert, müssen wir unseren östlichen Mitgliedern versichern, dass wir immer zur kollektiven Selbstverteidigung stehen. Dafür müssen wir schneller reagieren können.
Und das soll jetzt möglich sein, das schnelle Reagieren. Die NATO-Staaten haben beschlossen, dass es eine schnelle Eingreiftruppe geben soll. Die soll durch bestehende Truppen gebildet werden, es sollen aber auch mehr Soldaten dazukommen. Die neue Truppe soll schnell und nur mit leichtem Gepäck reisen können. Fahrzeuge, Waffen, Munition und andere Ausrüstung werden in möglichen Einsatzländern gelagert. Das verstößt nicht gegen Vereinbarungen mit Russland, weil die Soldaten selbst nicht dauerhaft am Ostrand der NATO stationiert sind. Generell war der NATO also wichtig, die osteuropäischen Länder sollen stärker vor Russland geschützt werden. Gleichzeitig will man Russland aber nicht provozieren. Besonders Polen hatte eine stärkere NATO-Präsenz in Osteuropa gefordert und ist jetzt zufrieden. Außenminister Radosław Sikorski.
Zufrieden stelle ich fest, dass die Gipfelentscheidungen gut sind für Polen. Sie werden unsere Region militärisch stärken, wofür wir uns seit langem einsetzen, besonders in der letzten Zeit, da sich die Sicherheitslage in unserer Region verschlechtert hat.
Unklar ist noch, wie die NATO sich in Zukunft finanziert. Eigentlich soll jedes Land 2% seines Bruttoinlandsprodukts an die NATO zahlen. Die meisten machen das aber nicht. Deutschland auch nicht, von dort kommen im Moment nur 1,3%.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Der Beschluss auf dem NATO-Gipfel für eine schnelle Eingreiftruppe sorgt in den sozialen Netzwerken für unterschiedliche Reaktionen. Der Nutzer Tagesscheu findet auf tagesschau.de. Die sind doch von Sinn. Was wir wollen, ist Frieden, keine Konfrontation und vor allem keinen Krieg mit Russland. Ähnlich sieht es auch Twitter-Nutzerin Anna@62stil. Sie schreibt, Rasmussen, du Kriegstreiber, wir wollen Frieden. Nutzer Unsere Mama schreibt bei bild.de, Anders Fogh Rasmussen hat beim NATO-Gipfel seinen letzten großen Auftritt, zur Freude seiner Kritiker. Als Generalsekretär folgt ihm Jens Stoltenberg nach. Er ist ein ganz anderer Typ. Hoffentlich kommt diese Ablösung nicht zu spät. User Harry.Berlin findet die Reaktion der NATO bei tagesschau.de dagegen völlig in Ordnung. Die NATO setzt zwei Signale. Erstens, wir sind schlagkräftig und entschlossen. Und zweitens, wir sind defensiv eingestellt. Beide Signale sind völlig richtig. Eine andere Großmacht muss sich keine Sorgen machen, wenn sie lautere Absichten hat. Und George R. ergänzt, wenn man sich so anhört, was schon an Forderungen aus Polen etc. angemeldet wurde, ist das ein vernünftiger Ansatz. Damit wird niemand herausgefordert. Und eine solche Stärke braucht niemand fürchten.
Was sonst noch wichtig war.
Zum ersten Mal ist heute militärische Ausrüstung aus Deutschland im Irak angekommen. Ein Flugzeug der Bundeswehr ist heute früh in Erbil gelandet. Das ist die Hauptstadt der autonomen Region Kurdistan. Die Ausrüstung soll an die kurdischen Peschmerga-Kämpfer übergeben werden, damit sie gegen die Terrorgruppe Islamischer Staat kämpfen können. Geliefert wurden tausende Helme, Schutzwesten und Nachtsichtgeräte. Waffen waren bei der Fracht noch nicht dabei, die sollen aber wohl noch in diesem Monat in den Irak gehen. Außenminister Frank-Walter Steinmeier meint aber, Ausrüstung und Waffen helfen nicht allein, um die IS-Terroristen zu stoppen.
Das Ganze wird als militärische Auseinandersetzung nur erfolgreich sein, wenn es eingebettet ist in ein politisches Umfeld. Dazu gehören innenpolitische Veränderungen im Irak selbst, eine Regierung, die alle Regionen und Religionen einschließt. Dazu gehört die Bereitschaft der arabischen Nachbarn, wirklich mitzuwirken. Und dazu gehört dann drittens auch Finanzierung und Unterstützung.
Es sind neue Details bekannt, wie die neue EU-Kommission aussehen wird. Der künftige Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat heute seine Auswahl für das Führungsteam vorgelegt. Wieder mit dabei ist der bisherige deutsche Energiekommissar Günther Oettinger. Medienberichten zufolge soll er das Ressort digitale Inhalte bekommen. Wenn der EU-Ministerrat der Liste zustimmt, wird nächste Woche bekannt gegeben, wer welches Ressort erhält. Juncker hatte die letzten Tage Gespräche mit den Kandidaten geführt, die von den einzelnen EU-Staaten vorgeschlagen wurden. Jedes EU-Land bekommt einen der 28 Kommissarposten. Auch das EU-Parlament muss zustimmen, mit dem gab es zwischenzeitlich Streit, weil weniger als die vorgeschriebenen 9 Frauen unter den Kandidatinnen waren. Bei der Lufthansa wird heute gestreikt, bis zum späten Abend. Erste Einschränkungen gab es schon ab heute Mittag. Der Streik soll bis 23 Uhr dauern. Eine Lufthansa-Sprecherin mit mehr Details.
Was wir wissen, ist, dass 25.000 Passagiere betroffen sein werden, denen wir jetzt versuchen zu helfen, auf andere Verkehrsmittel rüberzukommen. Das wird nicht bei allen gelingen. 205 Flüge haben wir jetzt gestrichen. Wir werden auch morgen die kostenlose Umbuchung ermöglichen und wir stellen alles darauf ein, dass wir morgen den Flugplan wieder einhalten können, also möglichst kurzfristige Auswirkungen des Streiks.
Die Piloten streiken vor allem wegen ihrer Rente. Piloten bei Lufthansa, Germanwings und Lufthansa Cargo können zurzeit ab 55 in den Vorruhestand gehen. Die Lufthansa will diese Altersgrenze anheben.
Was noch wichtig wird.
Nicht nur die Piloten streiken, sondern auch die Lokführer. Und zwar morgen früh zwischen 6 und 9 Uhr in ganz Deutschland. Besonders hart treffen die Streiks Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Da hören nämlich dieses Wochenende die Ferien auf und viele Reisende werden wahrscheinlich festsitzen.
Und sonst in der Welt?
Die EU gibt mehr Geld für die Eindämmung von Ebola. Nach Angaben der EU-Kommission bekommen die betroffenen Länder Liberia, Guinea, Sierra Leone und Nigeria insgesamt 140 Millionen Euro. Im März hatte die EU erstmal gut 10 Millionen Euro Unterstützung angekündigt. Der Großteil der neuen Hilfsgelder soll die Wirtschaft in Liberia und Sierra Leone stabilisieren, die durch die Epidemie große Einbußen hat. Das restliche Geld soll unter anderem in die Gesundheitsversorgung fließen und die Ernährung der Bevölkerung soll sichergestellt werden. Seit gestern beraten 200 Ärzte und Experten auf einem Treffen in Genf darüber, wie Ebola gestoppt werden kann. Dabei geht es auch um die Frage, ob und wie noch nicht zugelassene Medikamente eingesetzt werden könnten. Der oberste Gerichtshof in den USA soll ein für allemal entscheiden, ob gleichgeschlechtliche Ehen zulässig sind oder nicht. Das fordern mehr als 30 US-Staaten, Unterstützer wie Gegner. Sie baten die Richter jetzt um eine endgültige Klärung, auch um eine Klagewelle zu vermeiden. Legal sind gleichgeschlechtliche Ehen in 19 der 50 US-Staaten sowie in der Hauptstadt Washington. Die Unterstützer der Verbote berufen sich auf die Tradition der Ehe zwischen Mann und Frau. Die Gegner sagen, es gäbe auch schlechte Traditionen wie Kannibalismus und Traditionen wie Halloween, die weder gut noch schlecht sind. Seit einer Grundsatzentscheidung des US-Verfassungsgerichts im vergangenen Jahr ist in immer mehr Staaten die gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt. Viele indische Gefängnisse sind überfüllt. Gefangene, die jahrelang keinen Prozess bekommen, sollen deshalb jetzt schneller freigelassen werden. Ein indisches Gesetz schreibt vor, dass jeder, der nach der Hälfte der im Falle einer Verurteilung angeordneten Haftstrafe noch keinen Richter gesehen hat, auch ohne Prozess freigelassen wird. Indiens oberster Gerichtshof hat jetzt noch einmal angeordnet, dass diese Regel auch eingehalten wird. Justizbeamte sollen jetzt überprüfen, auf welche Gefangene das zutrifft, um sie dann freizulassen. Laut Amnesty International warten mehr als 2/3 der indischen Gefängnisinsassen auf einen Prozess, viele von ihnen jahrelang und wegen kleiner Vergehen. Menschenrechtlern zufolge handelt es sich dabei oft um arme Menschen, die ihre Rechte nicht kennen. Das kleine, weitgehend unabhängige Somaliland am Horn von Afrika hat große Pläne. Das Registrieren zum Wählen soll dort bald nur noch per Augenscan möglich sein. Laut der Wahlkommission hat das Land ein großes Problem mit Doppelt- und Dreifachwählern. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung sind Nomaden. Laut dem Leiter der Wahlkommission Somalilands versuchen vor allem junge Wähler mehr als einmal zu wählen. Bisher wurde versucht, dem mit Fingerabdrücken oder Gesichtserkennung Einhalt zu gebieten. Das hat aber nicht gut funktioniert. Deswegen entwickelt das Land zusammen mit einer US-Uni ein System, mit dem eine Iris-Erkennung möglich wird. Über das Projekt berichtet das Magazin New Scientist. Mehr als 1000 Augenbilder aus Somaliland wurden deshalb in die USA geschickt, um dort ein System für die Erkennung zu entwickeln. Laut den Forschern waren sie dabei erfolgreich. Wenn das System bis zu den Wahlen nächstes Jahr einsatzbereit ist, hätte Somaliland eines der fortschrittlichsten Wählerregistrierungssysteme weltweit. Und das, obwohl das Land international kaum anerkannt wird.
Wissensnachrichten.
Für die Wissenschaftler ist es wahrscheinlich wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag zusammen. Sie haben in Argentinien einen der größten Dinosaurier der Welt entdeckt. Tyrannosaurus Rex war nichts dagegen. Amelie Fröhlich aus den D-Radio Wissensnachrichten. Wie groß ist denn dieser Riesendino?
Er ist so groß wie ein Haus und so schwer wie eine ganze Elefantenherde. In Zahlen bedeutet das, der gefundene Dinosaurier war 26 Meter lang und etwa 60 Tonnen schwer. Und er war nicht mal ausgewachsen, darauf deuten die gefundenen Knochen hin. Forschungsleiter Kenneth Locavera von der Drexel-Universität in Philadelphia sagt, das Skelett ist das am besten erhaltene Exemplar aus der Gruppe der Titanosaurier, das bisher gefunden wurde. In einem offiziellen Video der Uni erklärt Locavera, was das Besondere an dem Fund für ihn ist.
Zum ersten Mal überhaupt haben Wissenschaftler die Möglichkeit, ein fast komplettes Skelett zu untersuchen, von einer der größten Kreaturen, die je auf der Erde gelebt hat.
Der Riesendino hat übrigens vor 66 bis 84 Millionen Jahren gelebt.
Und wie hat er gelebt? Gibt es dazu Erkenntnisse?
Ja, also er war ein Pflanzenfresser. Die Forscher glauben, dass er sich nicht so sonderlich viel bewegt hat. Er hatte einen 11 Meter langen Hals und den hat er vermutlich einfach zwischen den Pflanzen hin und her geschwenkt. Und die Größe des Dinos, die war auch praktisch, was Feinde angeht, die hatte er nämlich nicht. Und passend dazu haben die Forscher den Riesendino auch benannt. Dreadnoughtus Schrani heißt er. Und Dreadnoughtus bedeutet auf Altenglisch so viel wie Angst vor nichts.
In den Wissensnachrichten ging es nicht nur um Dinos heute, sondern auch um Fische und ihre besondere Jagdtechnik. Der Schützenfisch, der spuckt seine Beute an. Und Wissenschaftler der Uni Bayreuth haben jetzt herausgefunden, dass er dabei noch geschickter vorgeht als bisher gedacht. Wie denn?
Ganz genau. Schützenfische fressen besonders gerne Insekten und Spinnen. Und wenn die sich auf Blätter oder Pflanzenhalme in der Nähe vom Ufer setzen, dann versucht der Schützenfisch, das auszunutzen. Mit einem gezielten Strahl spuckt er seine Beute an, sodass die Insekten dann ins Wasser fallen. Forscher haben jetzt per Videoanalyse entdeckt, dass Schützenfische den Spuckstrahl verändern und exakt der Distanz anpassen. Sie kalkulieren also ein, wie weit eine Beute entfernt ist. Und das ist wichtig, weil die Insekten ja mit ordentlich Druck getroffen werden müssen, damit sie auch runterfallen.
Und wie macht der Schützenfisch das dann genau, dass er das mit der Distanz hinkriegt?
Indem er sein Maul beim Spucken unterschiedlich weit öffnet. So bekommen es die Schützenfische dann hin, dass der Wasserstrahl kurz vor dem Treffer langsamer wird und sich zu einem Tropfen verdichtet. Ergebnis, die Beute kriegt die volle Ladung ab und landet erst im Wasser und dann im Magen des Fisches.
Praktisch. Und vom Fisch zum Mensch, aber wir bleiben beim Thema Essen. Du weißt jetzt, was man machen kann, wenn man eine zu scharfe Chilischote erwischt hat.
Du nimmst einfach ein Toastbrot, ungetoastet, wichtig, und schmierst Mascarpone drauf und dann runter damit. Eine Ernährungswissenschaftlerin an der Hochschule Fulda hat für ihre Doktorarbeit die besten Schärfeblocker getestet und dabei kam raus, Toast und Mascarpone, diese Kombi neutralisiert die Schärfe von Chili am besten.
Na, guten Appetit. Danke, Amelie.
Wetter.
Die Chancen auf Abendsonne sind heute im Osten und im Nordosten Deutschlands am größten. Ansonsten viele Wolken. Im Westen und im Süden kann es auch nass werden mit kräftigen Gewittern. Am Wochenende bleibt es ähnlich, mit Höchsttemperaturen zwischen 19 und 27 Grad. Und morgen gibt es weiter an den Küsten und im Osten die meiste Sonne. Das war das Update. Danke fürs Zuhören, sagt Ann-Kathrin Horn.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.